Ja, Teil 2. Wir waren letztes Mal im Alten Testament, haben geschaut, was da so mit dem Alkohol abging. Wir haben hauptsächlich, ihr solltet eine Bibel nehmen, wenn ihr keine habt, weil wir relativ viel blättern werden und lesen werden. Ich habe letztes Mal schon gesagt, was uns hier wichtig ist, was uns generell wichtig ist, aber besonders bei solchen bestimmten Themen wichtig ist, ist, dass wir schauen, was die Bibel schreibt über bestimmte Sachen. Weil wir hören viele Meinungen, so den Tag über, in der Woche, also wenn man jetzt eine ganze Woche nimmt, hört man noch mehr Meinungen zu bestimmten Themen. Wenn man im Internet nachliest, dann liest man ungefähr nochmal 1000 andere Meinungen dazu. Und manchmal weiß man gar nicht mehr, was man machen soll oder was man glauben soll. Und wir als Christen haben den ganz klaren Vorteil, dass wir hier reinschauen können in die Bibel, uns daran orientieren können, da zumindest schauen können, was sagt die Bibel dazu, was sagt Gott zu diesem Thema. Und genau das wollen wir tun. Ich will euch hier nicht meine Meinung über Alkohol irgendwie aufdrücken und keine Ahnung, hier du sagen oder sagen, nö, los, hoch die Tassen. Ihr wisst vielleicht nicht, wie ich zu Alkohol stehe. Ihr wisst auch wahrscheinlich nicht, wie viel Alkohol ich so trinke. Und insofern, weiß ich nicht, ich könnte euch hier jetzt einen vorheucheln oder so und tun, als ob ich der Antialkoholiker vom Herrn bin. Und dann seht ihr mich irgendwann mal mit einem Schluck Whisky zu Hause sitzen, auf dem Sofa. Denkt euch, alles klar, Stefan. Damals noch schön das Seminar gehalten. Ich könnte euch auch sagen, hey, ihr seid alle frei und Gott ist das völlig egal, wie viel ihr trinkt und Halleluja. Und Gott ist gut und Gott ist gnädig und es ist eh alles egal. Kann ich aber ehrlich gesagt auch nicht machen. So gerne ich das würde, weil es mir mein Leben wahnsinnig einfach machen würde. Euch euer Leben wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit lang. Nein, wir wollen wirklich versuchen, hier reinzuschauen und zu gucken, ja, wirklich die Bibel zu uns sprechen zu lassen. Gut. Schlag doch mal mit mir Johannes Kapitel 2 auf. Wir gehen einfach mal direkt ins Neue Testament. Wir haben noch nicht alle Stellen im Alten Testament behandeln können letztes Mal, aber mir ist wichtig, dass wir heute das Neue Testament wirklich schaffen. Vor allem, was Jesus zu Alkohol gesagt hat, er hat nicht viel dazu gesagt, aber das sehen wir jetzt gleich. Wir schauen auch, was Paulus dazu gesagt hat zum Thema Alkohol. Paulus hat etwas mehr geschrieben, aber wie wir sehen werden, hat Paulus seine Meinung zu Alkohol auf das gegründet, was er von Jesus wusste, was Jesus zu Alkohol gesagt hat. Und es ist ziemlich cool zu sehen, dass sich das einfach absolut deckt und unterstützt. In Johannes Kapitel 2 ist diese unglaubliche Geschichte, die uns vielleicht, wenn wir nach einer bestimmten Meinung in der Bibel zum Thema Alkohol, zum Thema Drogen suchen, eine Bibelstelle, die uns das Leben vielleicht ein bisschen schwer macht. Hier steht in Kapitel 2, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und Jesus ist natürlich nicht gekommen, weil Jesus Feiern scheiße findet. Ach so, übrigens, scheiße. Hier sind in diesem Handout, was ihr habt, euch vielleicht mitgenommen habt, sind ein paar Schimpfwörter drin, streicht die. Ja, da steht einmal verdammt und scheiße und das könnt ihr streichen. Ich bin immer so in Versuchung, ja, das sind halt Kraftausdrücke, wie man so schön sagt. Da steckt natürlich so eine gewisse Kraft drin. Andererseits weiß ich, die Bibel braucht eigentlich nicht meine Kraftausdrücke, um stark zu sein. Das Wort ist stark genug. Da muss ich nicht die ganze Zeit scheiße, verdammt und sonst was sagen. Auch wenn ich das gerne tue. Also, am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Es war natürlich normal, dass, und das ist normal, dass du auf einer Hochzeit Alkohol ausschenkst. Ist relativ normal. Gut, wenn jetzt ein Anti-Alkoholiker oder ein Ex-Alkoholiker oder so Hochzeit feiert, dann wird da kein Alkohol ausgeschenkt. Oder jemand, der das ganz bewusst tut. Aber auch damals völlig normal Wein. Wein war sowieso relativ normales Getränk in Israel zu der Zeit. Es war völlig klar, dass Wein dort ist, um den Leuten, ja, das gehört einfach dazu. Und jetzt ist die Situation, es mangelt an Wein. Spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Der Wein geht alle. Der Gastgeber ist in Schwierigkeiten. Es ist dem Gastgeber unangenehm. Es ist eine blöde Situation, ja, und es ist wirklich so. Wenn du das wirklich mal erlebt hast, Hochzeiten, und dann kommen diese ganzen Onkels und Tanten zu dir, ja, du bist der Barkeeper oder so, und dein Bier ist alle gegangen oder so, das ist total übel. Weil die Leute haben übelst Bock, Bier zu trinken, die Leute haben übelst Bock, Wein zu trinken, das, ne? Und Leute kommen und sind richtig genervt. Ne? Und sagen, ey, hier, hast du nicht noch irgendwas oder so? Und keine Ahnung, also es ist eine richtig scheiß Situation. Und diese Situation haben wir hier. Spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen? Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Und wir müssen uns vorstellen, das waren jetzt nicht hier 3 Flaschen. 3 Wasserflaschen, so von Lidl oder so, jeweils 1 Liter, die da standen. Es waren 3 fette Wasserkrüge. Ich finde diesen Krug hier immer so cool. Da passt eine Menge Wasser rein, da passt auch eine Menge Wein rein. Wenn du 3 Krüge davon hast, ich weiß jetzt nicht mal, ob der Krug ungefähr die Größe hat. Ich schätze es mal ungefähr in der Art. Auf jeden Fall passen da ungefähr 600 Liter, jetzt über den Daumen geschätzt, 600 Liter Wasser rein. 600 Liter. Das sind 600 Flaschen Wasser. Gut, ist ja nur Wasser, ne? Was? Nein, in alle, genau, insgesamt. Also es waren 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Das macht dann halt zusammen insgesamt ungefähr 600 Liter. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, und ich meine, wenn Jesus jetzt so Anti-Alkohol wäre, wäre das die perfekte Situation für ihn. Trinkt doch alle Wasser! Woo! Ich mache es zu Sprudelwasser für euch! Ja, gab es damals auch noch nicht. So, ne? Oder Waldmeistergeschmack! Ching! Boah, lecker! Oder Cola! Oder, ne? Oder, Leute, warum trinkt ihr so viel? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch! Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr alle in die Hölle fahren. Glaubt mir, hört auf, trinkt Wasser. Ich meine, das wäre das Da hatte er so viele Leute auf der Hochzeit, es war anscheinend eine große Hochzeit. Ich glaube, sonst ständen da auch nicht so viele Krüge mit Wasser. Sonst hätte Jesus, glaube ich, auch nicht so viel Wein gemacht. Es war eine sehr große Hochzeit. Das perfekte Forum, jetzt seine Anti-Alkoholiker-Lehre anzufangen. Also, ja, wirklich das zu starten sozusagen, diesen Feldzug gegen den Alkohol. Aber so sehr wir uns das vielleicht wünschen und ja, vorstellen, das hat Jesus nie getan. Jesus ist nie hierher auf die Erde gekommen, um den Feldzug gegen den Alkohol zu starten. Oder den Feldzug gegen Tierquälerei. Oder den Feldzug gegen überhaupt gegen Fleischkonsum. Oder ne, für Pro-Vegetarier. Oder Jesus ist erstmal gekommen, um das Reich Gottes zu verkündigen und den Leuten zu sagen, tut Buße und kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war erstmal first. Das war das Allerwichtigste. Und da hat Jesus seine ganze Kraft rein investiert. Was ja nicht ausschließt, dass wenn wir das tun, Buße und an das Evangelium glauben, dass wir dann nicht mehr diese Dinge tun. Kann ja sein, dass es eine Folge davon ist. Aber dazu kommen wir später. Aber es war nicht sein Hauptziel, die Menschheit zu retten durch dadurch, dass er gegen das Böse sozusagen kämpft, gegen die verschiedenen bösen Strömungen, beziehungsweise ja, verschiedene Kampagnen anfängt. In dem Sinne war Jesus kein moderner Gutmensch, so wie wir es heute manchmal haben. Er war in dem Sinne auch kein Moralist unbedingt. Es ging Jesus immer um die Gebote Gottes, um diesen neuen Bund, den er aufrichten wollte. Und vor allem um die Menschen, die er liebte. Also er war nicht bei Greenpeace oder so, will ich damit sagen, okay? Er war auch nicht beim Blauen Kreuz. Ich meine, ich fände es cool, wenn Jesus bei Greenpeace gewesen wäre. Aber ich fände es cool, weil das mein, ne, weil das mein Herz ist. Und ein anderer Christ, der vielleicht nicht so ist, der fände es nicht so cool, wenn Jesus bei Greenpeace gewesen wäre. Jesus ist erstmal für unsere Schuld gekommen, um für unsere Schuld zu sterben. Um ja, diese offene Rechnung, die wir mit Gott haben, zu bezahlen. Und natürlich auch, um uns einen guten Weg zu zeigen. Okay, aber wir lesen mal weiter hier. Gut, wir haben hier dieses viele Wasser. Es sind ungefähr 600 Liter. Es ist wirklich nur ungefähr, aber es ist eine große Menge. Sie füllten sie bis oben an, diese Krüge, und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Also der Küchenchef, denke ich mal. Und sie brachten es, als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war. Übrigens, ist hier in so einem Nebensatz eingepackt, finde ich ganz süß. Das übrigens Wein geworden war, ist ja nicht unbedingt unnormal. Es wird hier gar nicht groß so, ne? Es kriegt nicht mal einen eigenen Satz, dieses Wunder. Irgendwie witzig. Das Wein geworden war und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und dieser letzte Satz ist der Schlüsselsatz, finde ich. Das hier war ein Zeichen, in erster Linie. Ja, er hat auch diesem Mann aus der Patsche geholfen, dem Bräutigam. Ja, der stand blöd da. Er hatte Mangel, der Wein, das Gute war ausgegangen. Und Jesus hat ihm geholfen, ja. Und Jesus hat auch die anderen Gäste wieder glücklich gemacht. Und die Feier konnte weitergehen. Es wurde ja über mehrere Tage gefeiert damals. Es konnte weitergehen. Das sind alles Sachen, ja. Aber vor allen Dingen sagt uns hier dieser letzte Satz, diesen Anfang der Zeichen, diese Wasser-zu-Wein-Geschichte ist das Anfang der Zeichen, die Jesus getan hat. Was sind das für Zeichen? Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Diese Wasser-zu-Wein-Sache ist eine Offenbarung seiner Herrlichkeit. Natürlich konnte man den Wein dann auch trinken und er war köstlich. Jemand, der was von Wein verstand, in diesem Fall der Küchenchef, hat gesagt, wow, was für ein geiler Tropfen. Krass, normalerweise nimmt man doch erstmal den guten Wein und dann später die Aldi-Tüten. Und du hast es andersrum gemacht, das ist irgendwie doof. Die Leute schmecken jetzt eh nicht mehr so, wie gut der ist. Die würden jetzt auch sonst was trinken. Aber Jesus ging es in erster Linie darum, seine Herrlichkeit zu zeigen, seine Macht zu offenbaren. Es war übrigens auch, soviel ich weiß, es war ein messianisches Wunder. Man wusste, das ist ein Wunder, was nur der Messias machen konnte. Diese Wasser-zu-Wein-Geschichte. Es war also ein Zeichen dafür, dass Jesus sagte, oder Jesus sagte durch dieses Wunder, ich bin der Messias. Und jetzt geht's los. Und es ist schön, wie es losgeht, denn es geht mit der Fülle los. Jesus macht 600 Liter Wein. Sein Dienst beginnt in der Fülle. In der Freude. Ja? Da, wo Mangel ist, und das ist auch geistlich zu sehen, im Volk Israel war Mangel. Es war tote Hose. Das Volk darbte dahin. Ja, es sah nicht gut aus vor Jesus. Und dieses Zeichen, dieses Anfang seines Dienstes, der Anfang der Zeichen, ist ein Zeichen, dass diese Zeit des Mangels jetzt vorbei ist, dass mit Jesus die Fülle gekommen ist. Und deswegen der viele Wein. Und natürlich sind wahrscheinlich einige Leute sternhagelvoll nach Hause getorkelt. Natürlich, auch durch diesen Jesuswein. Ja. Okay. In diesem Sinne hat Jesus nicht unbedingt sich verhalten wie jemand, wie jemand, der gegen den Alkohol kämpft. Ja? Wie jemand, der dafür kämpft, dass alle Leute nur noch Wasser trinken. Natürlich. Aber es war trotzdem nicht unbedingt Jesus' Verantwortung, dass die Leute völlig sternhagelvoll nach Hause torkelten. Dieser Gedanke kam mir so, dass die Fülle da ist, dass wir in Fülle leben, heißt nicht, dass wir diese Fülle missbrauchen dürfen. Nur weil wir viel haben, heißt es nicht, dass wir das, was wir haben, missbrauchen dürfen. Dass die Fülle da ist, setzt nicht die Gebote Gottes außer Kraft. Dass unser Keller voller Weinflaschen ist von Mama und Papa, ja? Und ich weiß nicht, bei manchen von euch ist es vielleicht so. Manche Eltern oder manche Erwachsene, so ein Hobby, Wein zu sammeln. Und die haben so einen Geschmack für so einen guten Tropfen. Ne, die wissen dann auch gleich alles und wo der herkommt und wie der Boden ist und wie es geregnet hat und wie die Sonne in dem Jahr geschienen hat. Leicht muskeliger Geschmack. Im Abgang. Ich kann da immer nicht so mitreden, aber ich finde das irgendwie auch spannend. Auf jeden Fall. Dass dieser Keller voller Alkohol ist, heißt ja nicht, dass es dir oder dass es gut für dich ist, oder ich drücke es nochmal aus, dass es dir erlaubt ist, dahin zu gehen und dich jede Nacht zu besaufen. Oder von mir aus auch jeden Tag. Das heißt es nicht, oder? Natürlich ist es leicht, es zu tun. Natürlich ist alles dafür da, es zu tun. Aber du tust es nicht, weil du weißt, es ist nicht gut, wenn ich besoffen zur Schule gehe. Es ist nicht gut, wenn ich besoffen zur Arbeit gehe. Es ist nicht gut, zumindest nicht für die anderen, wenn ich besoffen Auto fahre. Auch für mich nicht. Ja, wie viele Autofahrer haben die Flasche Wein vor sich und sagen, nee, ich trinke nichts, weil ich Auto fahre. Also, klar, es hört sich vielleicht so ein bisschen an, als ob ich hier so ein bisschen Jesus aus der Verantwortung ziehen will. Ne, immerhin hat er 600 Liter produziert. Die Leute waren schon angetrunken. Aber trotzdem kann man Jesus nicht die Schuld dafür geben, wenn hier Leute über die Stränge geschlagen haben, nur weil die Fülle da war. Es gibt in der Bibel auch eine Sünde, die heißt Fresserei, Völlerei. Darüber reden wir gar nicht als Christen, aber darüber können wir ruhig reden. Und das ist auch genauso. Wir als Westler, wir als Deutsche, wir leben in der Fülle. Da sind ganze Supermärkte voller Fressen. Hier und da. Und bei uns, ja, sieht es wahrscheinlich auch relativ gut aus zu Hause. Aber nur, weil es da ist und weil es uns so gut geht, Gott sei Dank, es uns gut geht, heißt ja nicht, dass wir uns immer vollfressen. Gut, ihr seht mich an und denkt, ja, Stefan? Ja, und ja, ich muss daran arbeiten, wirklich. Weil ich weiß, dass es nicht okay ist. Weil ich weiß, dass es besser wäre für mich, wenn ich das im Griff hätte. Okay, also diese Hochzeit zu Kanaan, wirklich in erster Linie ein Zeichen dafür, dass jetzt der Dienst von Jesus losgeht, dass der neue Bund losgeht, dass jetzt die Fülle gekommen ist. Jesus vergleicht ja auch sich als Bräutigam und uns als die Braut, die Gemeinde. Und dieses Zeichen, dieser Wein, das heißt, jetzt geht es los. Der Bräutigam ist da. Jesus sagt auch an einer anderen Stelle, die Pharisäer sagen, warum fasten deine Jünger nicht? Jesus sagt, warum sollen sie jetzt fasten? Jetzt ist die Hochzeit, jetzt ist Feiern, jetzt ist der Bräutigam da, jetzt ist die gute Zeit. Und dieser Wein ist ein Zeichen dafür, die gute Zeit hat angefangen, die Zeit der Gnade hat angefangen. Okay, also, ich hoffe, so ein bisschen habt ihr eine Idee davon bekommen. Wir gehen mal weiter, wir gehen in Matthäus 11. Jesus wurde es aber dennoch vorgeworfen und auch Leute haben sich daran gestoßen, an Jesus Verhalten, auch in Bezug auf Alkohol. In Matthäus 11 Vers 19. Leute haben immer einiges über Jesus gesagt, gerade die Pharisäer, die teilweise seine Feinde waren, oder auch die Sadduzäer. Die Menschen, die ihn nicht mochten, haben natürlich schlecht über ihn geredet. Das ist, war damals so wie heute. Und die haben natürlich auch Lügen über ihn verbreitet oder Sachen überspielt oder übertrieben dargestellt. Ja? Das kennt ihr alle aus der Schule wahrscheinlich. Und sie sagen hier in Vers 19, beziehungsweise manche sagen in Vers 18 sogar, er hat einen Dämon. Und dann steht da in Vers 19, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und so weiter. Das waren Anschuldigungen, die auf Jesus, mit denen Jesus sozusagen attackiert wurde. Hat gesagt, Jesus, ja, ist ein Trinker. Leute haben, vielleicht kam jemand aus dem Dorf zum Pharisäer oder zu einem Sadduzäer, zu einem Priester und hat gefragt, was hältst du eigentlich von Jesus? Ich meine, alle reden über Jesus. Jesus hier, Jesus da, Jesus hat Blinde geheilt, Jesus hat dies gemacht, was hältst du davon? Und vielleicht hat der Pharisäer dann gesagt, hat diese Antwort gegeben. Ja, ich weiß, Jesus ist, ist attraktiv. Ja, hat viel gemacht. Ich habe auch so einige Geschichten gehört, dass er irgendwelche Seeungeheuer getötet hat und durch die Luft geflogen ist. Und klar, habe ich alles gehört. Stimmt natürlich auch alles. Aber soll ich dir mal was sagen? Wäre so ein Mann heilig? Oder würdest du einem Trinker vertrauen? Einem Alkoholiker? Würdest du so jemanden glauben? Jemand, der ständig besoffen ist? Dem glaubst du doch auch nicht, oder? Du kennst doch hier den Johnny hier aus unserem Dorf, den Günther, am Kiosk. Ständig breit. Würdest du dem nachfolgen, wenn der sagt, folge nach? Ja, ich hab. Und dann hat er gesagt, ich hab gehört, Jesus trinkt. Ja? Ich weiß nicht. Ich kann dir jetzt nicht sagen, woher ich das weiß. Das sind so meine Quellen, meine V-Leute bei der NPD. Ja? Sage ich jetzt nichts. Und ich weiß, der trinkt mal ganz gerne einen. Also zu viel auch, natürlich. Ja, er trinkt nicht nur alleine mit seinen Jüngern. Er geht auch gern mal zu Zöllnern und so und gibt sich richtig die Kante. Also, wenn du mich fragst, ja, außen hui, aber innen hui. Jesus, lass gut sein, du. Ne, das ist schlimm eigentlich, das ist eigentlich schade. Aber ich glaube, so wurde über Jesus geredet. Und klar, wir lesen das hier so, wir wissen, das haben seine Feinde gesagt, es ist übertrieben. Natürlich ist es wenn sowas Feinde sagen, dann ist es meistens falsch und nicht wirklich sachlich. Aber man kann auch davon ausgehen, dass Jesus schon eventuell mal ein Glas Wein getrunken hat. Weil sonst dieses Argument einfach absolut lächerlich gewesen wäre. Also, man könnte es annehmen. Und da Jesus tatsächlich bei Zöllnern und Sündern gegessen hat und zu Hause war und wie gesagt auch eben gerade dieses Wasser zu Wein verwandelt hat, ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass Jesus auch mal Wein getrunken hat. Gerade auch, wenn wir die Abendmahlsgeschichte lesen. Klar, da kam Jesus wahrscheinlich nicht mit einem Maß voller Wein oder so oder eine, was weiß ich, zwei Flaschen. Die killen wir jetzt. Natürlich nicht, ne? Da ging es darum, das war auch ein Symbol letztendlich wieder. Aber trotzdem, denke ich, hat er von dem Wein getrunken. Als Jesus am Kreuz hing, hat man ihm erstmal diesen Essigwein mit Myrrhe geben wollen. Und wir lesen, dass Jesus es abgelehnt hat, weil dieser Essigwein mit Myrrhe war ein Betäubungsmittel damals. Das hatte ich irgendwie ziemlich gaga gemacht. Aber dieses Und dann lesen wir an einer anderen Stelle, dass ihm Essig gereicht wurde, Essigwein. Was damals ein Erfrischungsgetränk war für Bauern, für Soldaten, für was so ein ganz normales, keine Ahnung, ich sag mal schwach alkoholisch, vielleicht so wie Cidre oder so, wenn ihr das kennt. So ein ganz leichter Apfelwein oder so. Ziemlich wässrig, ganz leichter Alkoholanteil. Das hat Jesus getrunken. Also wer sagt, Jesus hat nie Alkohol getrunken, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht so glauben. Okay, wir gehen aber mal weiter. Denn jetzt kommt was sehr Spannendes. In Lukas, Kapitel 21. Und das ist jetzt sehr wichtig. Man könnte jetzt denken, Jesus macht 600 Liter Wein, deswegen dürfen wir auch richtig viel saufen als Christen. Deutlicher hätte Jesus ja nicht sagen können, dass wir uns ordentlich betrinken sollen. Halleluja! Ja? Aber hier in Lukas 21 begegnet uns eine ganz andere Aussage. Lukas 21, Vers 34. Und das ist halt die Herausforderung an uns. Wir müssen das Evangelium im Zusammenhang sehen. Wir können uns nicht einzelne Sätze, einzelne Wörter rauspicken und daraus eine ganze Lehre irgendwie formen. Wisst ihr? Sondern wir müssen die Dinge im Zusammenhang sehen. Zumindest versuchen, das zu tun. Lukas 21, Vers 34. Das ist diese Endzeitrede hier von Jesus. Wir lesen mal ab Vers 31. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Jetzt spricht Jesus eine Warnung aus. Hütet euch aber, dass euer Herz nicht etwa beschwert werde. Und jetzt ist interessant, wodurch beschweren wir unser Herz? Durch Völlerei, also Fressen, zu viel Fressen, andauernd Fressen, durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Hier kommt es schon ganz anders rüber. Jesus sagt, es gibt ein paar Dinge, vor denen ihr euch hüten solltet. Gerade in Bezug darauf, dass ich wiederkommen werde. Gerade in Bezug darauf, dass die Zeiten nicht einfacher werden. Gerade in Bezug darauf, dass ihr nüchtern sein solltet als Christen. Dass ihr einen wachen Geist haben solltet, einen wachen Verstand. Dass ihr offen sein solltet für mein Wirken und für mein Reden. Und er zählt hier diese Dinge auf und Trunkenheit ist darunter. Und das finde ich interessant. Jesus sagt also, hüte dich davor, andauernd zu trinken, andauernd zu saufen. Hüte dich davor, weil du nüchtern sein sollst. Weil du auf den Tag warten sollst, an dem ich wiederkomme. Und wenn dieser Tag da ist, dann sollst du nicht besoffen sein. Und sollst du es mitkriegen. Und vor allem sollst du auf diesen Tag hin leben. Du sollst den Menschen von mir erzählen. Das geht aber nicht, wenn ich dauernd breit bin. Das geht wirklich nicht. Das geht nicht. Okay. Und genau auf diese Lehre hier von Jesus gründet Paulus seine Lehre wiederum. Jetzt gehen wir mal in Epheser, wo auch dieser Vers steht, der auf unserem Flyer war. Epheser 5. Und ihr merkt, wir kommen ganz schnell heute voran. Wir sind schon fast am Ende der ganzen Bibel. Epheser 5, Vers 18. Das Coole ist, dass sich langsam eigentlich so ein Bild schließt. Ich hoffe, das werde ich euch gleich irgendwie erklären können. Aber Epheser 5, Vers 18. Aber wir lesen auch mal ab Vers 15. Ach, so schön hier alles. Na gut, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das ist eigentlich ziemlich deutlich, finde ich. Nutzt die Zeit aus. Sei wachsam. Guck, wo ist dein Moment? Wo kannst du vielleicht jemandem was von Jesus erzählen? Wo kannst du das Evangelium weiterbringen? Nutze die Zeit, die noch da ist. Nutze die Zeit, die insgesamt noch da ist, letztendlich. Die Gnadenzeit, die irgendwann ein Ende finden wird, das wissen wir auch aus der Bibel. Sei weise. Nutzt die Zeit aus. Die Tage sind böse. Und das ist auch nochmal, wenn ihr zurückdenkt an diese Geschichten aus dem Alten Testament, diese Sache mit Lot und seinen Töchtern, diese Sache mit Noah, vor allem diese Sache mit Amnon, der von seinem Bruder ermordet wurde im Vollrausch. Er war besoffen, er hat gar nichts mehr gemerkt. Und diese anderen Geschichten, Belsazar, König Belsazar im Buch Daniel, der betrunken, wie gesagt, aus diesen ganzen Tempelgefäßen getrunken hat. Und Gott hat da nicht mit sich spaßen lassen. Die Zeiten sind böse, sagt Paulus. Die Zeiten sind schlecht. Und das ist auch ein Grund dafür, nüchtern zu sein. In einer schlechten Umgebung würdest du nicht trinken, oder? Wenn überall Gefahr ist, wenn du ein Ort bist und du weißt genau, ich muss jetzt eigentlich aufpassen, würdest du nicht auf die Idee kommen, dir erstmal eine Flasche Wodka zu geben? Würdest du nicht auf die Idee kommen, weil du weißt, du gefährdest dich und du hast keinen Bock, dich zu gefährden. Und das ist das letztendlich, wenn du weißt, die Zeiten sind nicht unbedingt gut und die Leute sind auch nicht unbedingt gut drauf und es passiert einfach so viel Scheiße. Ne? Das heißt, bleib nüchtern. Behalte die Kontrolle über dich. Sei wachsam. Nicht in dem Sinne, dass du allen misstraust, aber in dem Sinne, dass du dich nicht in einen Zustand versetzt, in dem du gar nichts mehr peilst, in dem du wirklich nichts mehr mitkriegst. Und echt einfach nur noch ein Opfer bist. Okay? Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein. Und hier ist so ein Ding, der Wille des Herrn. Versteht, was der Wille Gottes ist. Und deswegen berauscht dich nicht mit Wein. Versteht ihr, hier ist ein Zusammenhang. Willst du wissen, was der Wille Gottes ist? Willst du offen sein für Gottes Reden in dein Leben? Dann berauscht dich nicht andauernd mit Wein. Dann nimm nicht andauernd Drogen. Dann bleib nüchtern, bleib klar, bleib clean. Das steht hier absolut in Zusammenhang. Versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Und das haben wir ja auch gesehen im Alten Testament. Ich denke, der Zustand oder der Alkohol an sich oder die Drogen von mir aus auch sind an sich nicht böse. Sind an sich nicht böse. Aber dieser Zustand, was der mit uns macht, was dieses Betrunkensein im extremen Sinne, dieses Berauschtsein mit uns macht und was wir in diesem Zustand machen und was andere mit uns in diesem Zustand machen können und auch tun, das ist das Schlechte. Und wie gesagt, auch, dass wir in diesem Zustand Gottes Reden nicht mehr wirklich hören und Gott nicht mehr durchkommt. Also deutlicher geht es eigentlich gar nicht. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und das ist Paulus Alternativvorschlag. Leute, ich weiß, ihr geht gern mal ein Trinken. Und ich glaube, so hat er es gemeint an die Epheser. Ich weiß, da sind Leute unter euch, die heben gern mal ein Glas und trinken auch gerne zu viel und verbringen ihre Abende und ihre Wochenende damit, nur durch die Kneipen der Stadt zu ziehen und sich zu besaufen. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Alternative für euch und eine bessere Alternative. Und ich habe eine bessere Idee für eure Wochenenden. Und ich habe eine bessere Idee für schöne, nette Abende, die Spaß machen, die geisterfüllt sind. Nämlich, dass ihr Anbetungsabende macht, dass ihr Gott preist, dass ihr euch vom Heiligen Geist füllen lasst. Und das ist hier sein Alternativvorschlag. Ich denke, es war schon so gemeint, dass er sagt, ich weiß, wie gerne ihr das macht, aber wisst ihr, was besser wäre? Was angebrachter wäre? Was mehr diesen Zeiten, in denen wir leben, entsprechen würde, wäre, dass ihr zusammen zu Gott betet, dass ihr zusammen zu Gott ruft, dass ihr ihn anbetet, dass ihr Abendmahl zusammen nehmt, dass ihr Gott, dass ihr euch nach dem Heiligen Geist ausstreckt. Weil die Zeiten sind nicht so, dass man im Vollrausch rumtorkeln sollte. Das ist nicht angemessen. Okay, das hier ist der Epheser. Und gerade für Leute in Verantwortung im christlichen, im Reich Gottes, wir gehen jetzt in 1. Timotheus, gerade für Leute in Verantwortung, und manche von euch sind in Verantwortung. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich bin ja kein Ältester, Stefan. egal. Du bist in deinem Bereich in Verantwortung, du bist ein Vorbild. Du bist jemand, du bist was wert und du tust auch was. Und du hast auch deine Jünger, ob du es mir glaubst oder nicht. Du hast Leute, die auf dich schauen, die dir nachfolgen, die dich wichtig finden, die deine Meinung wichtig finden und darauf hören und sehen, was du tust und sagst. Also das gilt auch für dich, du bist auch in Verantwortung. Sei es, dass du eine große Schwester bist oder dass du ein großer Bruder bist. Sei es, dass du, wie gesagt, wie schon am Mittwoch gesagt, dass du Kindergottesdienst machst, dass du Ordnerdienst in der Gemeinde machst, dass du einfach in der Gemeinde bist und ein großer Bruder bist und Leute gucken zu dir auf und bewundern dich. Oder du bist halt wirklich, du bist Diakon, du bist Ältester, du bist Pastor. All diese Dinge. 1. Timotheus 3,8. Hier steht, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, Vers 1, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher muss nun, muss untadelig sein, Mann einer Frau, nicht zwei Frauen, besonnen, anständig und hier schon das Besonnen, nüchtern, besonnen, immer in der Lage, richtig reagieren zu können, im Sinne von nüchtern zu sein. Natürlich nicht immer alles richtig zu machen, aber besonnen zu sein. Anständig. Anständig ist auch so ein Ding, wenn ich besoffen bin, glaub mir, ich bin nicht anständig. Ich bin schon nüchtern nicht anständig. Wie soll es denn sein, wenn ich betrunken bin? Echt? Mädels, ihr wollt mir da nicht begegnen. Die Jungs, ne, was man auch für Scheiße labert. Es muss ja nicht sein, dass man irgendwelchen Frauen die Kleider vom Leib reißt. Aber was man auch für Bullshit einfach labert. Und echt, die behindertsten Sachen. Ja. Und das hat nichts mehr mit Anständigkeit zu tun. Gastfrei, lehrfähig. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, ihr müsst bereit sein, immer wenn jemand auf euch zukommt, ihm Auskunft zu geben über die Hoffnung in euch. Falls ihr euch an diesen Bibelvers erinnern könnt. Seid bereit. Seid immer bereit, Auskunft geben zu können über euren Glauben. Aber wie machst du das, wenn du breit bist? Mir egal, wovon du breit bist. Wie machst du das dann? Ja, ich glaube an Jesus auch. Ja. Halleluja. Wir lachen, weil es schon irgendwie einfach gar nicht zusammenpasst in unserem Kopf. Aber warum ist das so? Hat schon seinen Grund. Lehrfähig. Du bist nicht lehrfähig, wenn du berauscht bist. Kein Trinker. Hier sagt es nochmal ganz deutlich. Kein Trinker. Kein Schläger. Sondern milde. Nicht streitsüchtig, nicht geldliebend und so weiter. Und hier in Vers 8, ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben. Nicht vielem Wein ergeben. Die Wörter viel und ergeben finde ich hier interessant. Nicht absolut Abstinenzler, nicht Askesen, also Leute, die in Askese leben. Das muss nicht sein. Aber nicht vielem Wein ergeben. Und vor allem nicht ergeben. Ergeben heißt, ich bin Sklave von etwas. Ergeben heißt, irgendjemand ist für mich über mir, der mich beherrscht. Es kann Alkohol sein. Es können andere Dinge sein in deinem Leben. Es kann Pornografie sein. Es kann alles Mögliche. Es kann auch ein Mensch sein. Es kann ein Mensch sein, den du so verehrst, der dich aber beherrscht. Ist auch nicht gut. Es ist nichts Schlimmes daran, jemanden zu ehren. Oder verehren, gerade wenn man ihn liebt oder so. Aber du sollst dich nicht beherrschen lassen im Sinne von absolut bestimmen lassen. Von nichts, nur von Gott. Und hier ist auch diese Sache, wenn du dem Wein ergeben bist, wenn du in Drogensucht bist, wenn du Marihuana rauchst die ganze Zeit, wenn du von mir aus auch schlimmer kokst oder sonst was, egal was, es fängt an, dich zu beherrschen. Es fängt an, dein Leben zu bestimmen. Irgendwann lebst du nur noch für den nächsten Schuss. Irgendwann lebst du nur noch für die nächste Flasche. Irgendwann lebst du nur noch für die nächste Zigarette. Es ist so. Und dann ist das dein Herr. Und dann machst du Dinge, die du nicht tun würdest, aber dein Herr befiehlt es dir. Dann gehen Leute hier raus und prostituieren sich, Mädchen. Meint ihr, die sind irgendwelche Nymphomanen, die es gerne mit 100 Leuten am Tag treiben? Die wollen ihren nächsten Schuss haben, das ist alles. Und die tun dafür alles, fast alles. Und in diesem Sinne sind sie wahnsinnig beherrscht. Und sie können da nicht einfach so raus. Und das darf natürlich bei einem Christen absolut nicht sein. Schon gar nicht bei einem Diener Gottes. bei einem Diakon, auch nicht bei einem Ältesten, nicht beim Pastor. Das kann nicht sein. Nur Jesus darf unser Herr sein. Nur Jesus darf unser Verhalten bestimmen. Okay, also sehr, sehr eindeutig. Und wir nehmen uns gleich noch Zeit für den zweiten Teil. Wir beten einfach einmal kurz, wir machen 10 Minuten Pause, dann machen wir noch den Rest und ist noch ein bisschen Zeit für Fragen oder so. Okay, lass uns noch kurz beten. Ciao. Jesus, wir wünschen uns, dass du unser Herr bist, Herr. Wir wünschen uns, dass uns nichts anderes bestimmt als du, Herr. Jesus, und ich sehe die Schwachheit in meinem eigenen Leben, Jesus. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns immer wieder frei machst, Jesus, von allem, was in deine Position kommen will, Herr. Es sind ständig Dinge da, die irgendwie deinen Platz einnehmen wollen, Jesus. Wir denken einfach auch ans Internet, Jesus. Ich denke auch an Facebook, Jesus. Diese Dinge, die so groß werden in unserem Leben, dass sie uns bestimmen, dass wir unsere Termine danach legen, dass wir alles danach einrichten, um diese Dinge schaffen und machen zu können, Herr. Aber wir wollen nur dir unterstehen, Jesus, weil wir wissen, du bist der Einzige, dem die Ehre gebührt. Du bist der Einzige, der uns nicht ausnutzt. Du bist der Einzige, der uns nicht kaputt macht, dadurch, dass er über uns herrscht, Jesus. Wir wollen deine Diener sein, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns frei machst, immer wieder. Wir bitten dich, wenn wir frei sind, dass du uns hältst, Herr, in dieser Freiheit. Und dass du uns davor bewahrst, irgendwo blauäugig reinzurennen in irgendeine Scheiße. Jesus, hab du Gnade mit uns. Amen. Gut, lass uns 10 Minuten weitermachen. Also, noch eine freudige Botschaft. Wir fahren diesen Winter wieder weg. Und wir würden uns wünschen, dass ihr mitkommt. Weil alleine wegfahren ist doof. Danke. Kohle gebe ich euch nachher, ne? Das Einheizen. Nein. Wir fahren dieses Jahr an den Dümmersee. An den Dümmersee. Das ist in der Nähe von, jetzt will ich mal nicht lügen, wo ist das? Minden und Osnabrück. Ja, es ist sehr weit. Es ist furchtbar weit, aber glaubt mir, ihr kommt dahin. Wir werden versuchen, uns so zu organisieren, dass wir mit dem Auto dahin fahren können. Bei Becky ist das in guter Hand, glaube ich, irgendwie. Dieses ganze Spektakel. Hier sind die Einladungen. Das Thema ist Kadosh Culture. Ja, das ist ein Geheimnis. Nein, Kadosh heißt heilig. Wir wollten aber nicht Holy Culture oder heilige Kultur, weil wir haben uns gedacht, das Wort heilig ist irgendwie so abgegessen. Kadosh hört sich irgendwie lustig an. Also Kadosh ist sozusagen das hebräische Wort. Kadosh, Kadosh. Außerdem kenne ich so ein Hip-Hop-Lied, was ziemlich geil ist. Und da singt der Typ das auch im Refrain. Ja. Also, kommt trotzdem mit, auch wenn das jetzt eine ziemlich beschissene Begründung war fürs Thema. Aber die Freizeit wird trotzdem gut. So, also, wir machen hier schnell weiter. Wir sind im Neuen Testament, wir sind schon in den Briefen. Es geht jetzt ruckzuck zum Ende hin. Okay, wir gehen einfach nochmal in Titus, Kapitel 2. Und da schreibt Paulus auch was an die Frauen. Titus, Kapitel 2, Vers 3. wir lesen mal Vers 1 hier. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleugnerisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Also auch die Frauen hier und auch die Formulierung hier wieder finde ich sehr cool. Nicht Sklavinnen von vielen Weinen. Also es ist wirklich so dieser Knackpunkt, versklavt zu sein unter Drogen. Damals natürlich Wein als Droge Nummer 1, als Rauschmittel Nummer 1. Wir sollen nicht Sklave sein. Und gerade in der Gemeinde soll es nicht so sein. Mag sein, dass alle Leute da draußen genau andersrum leben. Wir nicht. Weil Gott das nicht möchte. Weil es nicht gut für uns ist. Und weil, wenn man hier reinkommt, in die Gemeinde, wenn man euch trifft und man weiß, ihr seid bekennende Christen, ihr seid entschiedene Christen, ihr glaubt an Jesus und ihr wollt ihm nachfolgen. Wenn man euch trifft, soll man euch so treffen, dass man mit euch reden kann, dass man euch ansprechen kann, dass ihr ein offenes Ohr habt, dass ihr, ja, dass ihr letztendlich Gott verherrlicht. Und genau das war ein großes Problem damals. Jetzt schlagen wir mal ganz weit zurück ins Alte Testament, nochmal zu Jesaja. Vielleicht habt ihr das schon gelesen, es ist eine unglaubliche Stelle. In Jesaja 5, nee, in Jesaja 28, Entschuldigung. Jesaja 28, du hast diese Bibelstelle, wo einem fast schlecht wird, wenn man zart beseitet ist. Ich habe einfach nur gestaunt. Vielleicht kriegt auch jemand Herpes, weiß ich nicht. Jesaja 28. Und da geht es gerade um die Gemeinde, da geht es gerade um die Kirche, da geht es um Männer Gottes, da geht es um die Gemeinde damals. Um das Volk Gottes, aber nicht das Volk Gottes, sondern die Verantwortlichen, die Priester und die Propheten. Und ja, hier werden so ein bisschen die Zustände beschrieben, wie sie teilweise waren. Und es ist wirklich ziemlich krass. So stellt man sich zumindest nicht unbedingt seinen Pastor vor. Und auch nicht seine Gemeinde. Hier in Vers 7 steht, und auch diese wanken. Und auch diese wanken vom Wein und taumeln vom Rauschtrank. Ja klar, er redet über Obdachlose, oder? Über Alkoholiker. Priester und Prophet wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein, taumeln vom Rauschtrank. Sie wanken beim Weissagen, sagen, torkeln beim Rechtssprechen. Denn alle Tische sind voll Unflat und Erbrochenem, dass kein Platz mehr da ist. Wen will er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Stell dir vor, das waren die Zustände im Hause Gottes damals. Und ich musste so daran denken, ne? Du kommst in die Gemeinde, du kommst in irgendeine Kirche rein, in irgendeine Gemeinde. Egal, in Hannover gibt es genug Gemeinden. Du kommst in irgendeine Gemeinde rein. Du willst wirklich, du hast echt was auf dem Herzen. Du willst wirklich mal mit jemandem über Gott reden. Du willst vielleicht zum Lobpreisgottesdienst. Du willst vielleicht zum normalen Gottesdienst. Du willst zur Bibelstunde. Und du kommst rein, du machst die Tür auf und das Erste, du gehst so rein. Kotze. Ja, es riecht übel. Es riecht übel in der Gemeinde. Du riechst schon so einen süßlichen Kotzgeruch. Wow. Guckst du da hinten? Urin-Geruch teilweise, nicht nur in der Toilette. Und da drüben kann das, ist das wirklich, was ich denke? Ein Haufen Scheiße. Junge, ich habe mich gewundert, was hier so stinkt in dieser Gemeinde. Ist irgendwie undenkbar natürlich, ne? eigentlich. Wobei nicht so ganz. Also es ist klar, sowas wird man wahrscheinlich selten finden, aber Tendenzen dahin gibt es natürlich. Es gibt natürlich Christen und Gemeinden, die sagen, ja, lass uns doch trinken, lass doch Spaß haben, lass uns auch ruhig ein bisschen viel trinken, lass auch ruhig ein bisschen mehr trinken. Und natürlich kann es dann sein, dass es so aussieht in den Gemeinden. Ne? Und es ist erstmal ein Hindernis, denke ich, für Leute, die reinkommen. Ne? Das ist so, wie Jörg am Mittwoch in der Bibelstunde gesagt hat, ne? Du bist damals in den Tempel gekommen und du wolltest Gott anbeten. Du hast gesagt, boah, das ist also das Haus Gottes. Damals war das so. Boah, krass, das muss ja total toll sein. Das muss ja total, wow, ich gehe jetzt hier in den Vorhof der Heiden und dann bete ich mal richtig, dann mache ich eine richtige Lobpreissession. Das wird so cool. Und die ganzen anderen Christen, die da sind und wir werden so zusammen Gott anbeten. So, ne? Ich habe mir extra eine Woche freigenommen, um herzukommen. Auf dieses krasse Festival. Das wird so gut, ey. Und dann bist du da reingekommen in den Tempel damals und alles, was da vorne war, an diesem Platz, wo du eigentlich diese Woche verbringen wolltest und anbeten wolltest, waren irgendwelche Nippesstände mit irgendwelchen Andenken und vor allem Leute, die irgendwelche Opfertiere verkauft haben und es ging nur um Cash. Überall waren nur Geschäfte, es wurde rumgerufen und es war einfach nur Cashflow. Es ging nur um Geld. Und du kamst da rein und das soll das Haus Gottes sein. Das soll das Haus von diesem tollen Gott sein. Denkst du so, wow, okay. Das ist auch, was Jesus so wütend gemacht hat. Und genauso hier, Gott sagt sich, das kann doch nicht sein. So kannst du doch nicht im Tempel aussehen. Und vor allem, es geht nicht darum, dass im Tempel der Boden sauber ist oder dass in unseren Gemeinden die Raumpflege okay ist. Es geht darum, dass wir fresh sind. Dass wir für Gottes Reden offen sind. Die Priester konnten das Volk weder lehren, noch konnten sie auf Gott hören, weil sie ständig am Saufen waren. Und ich glaube, es ist heute genauso. Wenn du willst, wenn du Gottes Stimme hören willst, dann kannst du nicht ständig trinken. Das geht nicht. Wenn du offen sein willst für Gottes Wirken, wenn du auch in seinem Namen wirken möchtest, dann musst du nüchtern sein. Das ist wichtig. Und deswegen, das deckt sich natürlich mit dem, was Paulus in Titus sagt, was Paulus in Timotheus sagt. Leute, echt, übertreibt es nicht. Trinkt wenig. Lasst euch nicht vom Alkohol beherrschen und berauscht euch nicht. Seid nüchtern. Seid immer nüchtern. So nüchtern das auch klingen mag. Aber seid immer, das heißt ja nicht, dass ihr keinen Spaß habt, sondern dass ihr da seid. Dass ihr da seid. Seid da. Und mit eurem Herz bei Gott und nicht irgendwo anders. Gut. Wir gehen jetzt noch einmal in Sprüche. Und genau das ist es letztendlich auch, was uns die Sprüche nochmal bestätigen. In Sprüche 31, 4. Und das wird hier nochmal einfach so bestätigt. Diese Sache mit der Nüchternheit. Und dass es wichtig ist. Kapitel 31 von Sprüche, Vers 4. Nicht für Könige ziemt es sich, Lemuel, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, und ich füge dazu für Priester, vor allem auch für Priester nicht, und für Pastoren und für Älteste und Diakone, zu fragen, wo ist der Rauschtrank? Sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist. Das haben wir bei Lot gesehen, das haben wir bei Noah gesehen, das haben wir immer wieder gesehen. Wir trinken und wir vergessen, was wichtig ist, was gut ist. Wir vergessen, was Gott möchte von uns. Und wir überschreiten jede Grenze einfach so. Sonst vergisst, und je höher man in Position ist, je mehr Verantwortung du trägst, als Schüler oder so, mag das noch relativ ohne Konsequenzen abgehen. Zumindest für andere. Für dich nicht unbedingt, aber für andere. Wenn du als Vater jeden Tag betrunken bist oder oft betrunken bist zu Hause, dann hat das schon Auswirkungen nicht nur auf dich, sondern auf deine Kinder. Wenn du jetzt aber noch in anderen Positionen bist und du bist dauernd betrunken, sagen wir mal, du bist Richter und gehst betrunken zum Gericht und letztendlich waren die Könige damals auch Richter, dann kannst du nicht mehr recht sprechen, dann blickst du gar nicht mehr durch. die erzählen dir da einen was und bei dir kommt dann alles klar, hier so und so. Ne? Es, je mehr wir in Verantwortung sind, desto wichtiger ist es, nüchtern zu sein. Es geht hier um Gerechtigkeit. Sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist und verändert den Rechtsspruch aller Elenden. Es geht sogar darum, dass wir, wenn wir trinken, die Schwachen schlecht behandeln. Die Elenden schlecht behandeln. Dass wir einfach auf sie treten. Dass uns das einfach egal wird, dass da einer liegt, in der Gosse liegt und dem scheiße geht. Ist mir doch jetzt egal. Ich bin jetzt besoffen. Na und? Natürlich, gerade ne, diese Grenzenlosigkeit im Rausch spüren natürlich am ersten die Elenden, denen es schlecht geht. Die, die am schwächsten sind, merken es als Erste, wenn wir betrunken sind. Weil wir als Erste natürlich auf sie raufgehen. Gebt Rauschtrank dem Mutlosen und Wein dem Verbitterten. Ein solcher mag trinken und seine Armut vergessen und an seine Mühsal nicht mehr denken. Öffne deinen Mund für die Stummen, für den Rechtsspruch aller Schwachen. Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und dem Armen. Das geht nicht, wenn wir im Rausch sind. Dann können wir nicht gerecht sein. Und das schließt sich wiederum auch an das, was Paulus sagt. So soll es in der Gemeinde nicht sein. Und so soll es für uns als Christen nicht sein. Jetzt kommen wir zum Ende. Wir werden einfach nochmal ein, zwei Sachen lesen und dann ist Schluss. Ich weiß, ich strapaziere euch sehr. Es ist sehr spät, ihr müsst sehr lange zuhören. Ich rede sehr monoton. Und jetzt kommen wir hier in Korinther, in 1. Korinther. Mir ist es trotzdem wichtig, dass ihr so einen relativ breiten Überblick kriegt, was es so an verschiedenen Aussagen gibt in der Bibel zum Thema. Erste Korinther 6. Erste Korinther 6, Vers 9. Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also hier nochmal ein ganz klarer Hinweis darauf, ständig besoffen zu sein, ist nicht unbedingt gut in Gottes Augen. Dasselbe sehen wir auch nochmal im Römerbrief, Kapitel 13. Paulus ist da überdeutlich und sagt, das gehört nicht zum Reich Gottes. Sich ständig zu betrinken gehört nicht zum Reich Gottes. Das passt nicht ins Reich Gottes hinein. Und wir sehen auch gleich nochmal, dass er es aus einem bestimmten Grund sagt. Hier in Vers 13 von Römer 13, Römer 13, 13. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen. Nicht in Unzucht und Ausschweifung. Nicht in Streit und Eifersucht. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Also diese Trinkgelage. Das ist nichts für uns. Das ist nichts, wo wir hingehören. Galater 5, Vers 19. Ja, wir blättern sehr viel. Das finde ich selber nicht. Hier steht, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwisteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und jetzt nochmal zum Schluss, 1. Petrus 4. 1. Petrus 4. Und hier ist es nochmal sehr schön formuliert, finde ich, von Petrus. 1. Petrus 4, Vers 3. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Also er redet von der Vergangenheit und sagt, wir haben genug Scheiße gebaut in der Vergangenheit. Das reicht schon, glaub mir. Und das ist Vergangenheit. Und das ist genug, wirklich, das passt. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Als ihr wandeltet, das war früher. Petrus sagt, das war damals. Das war, bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Das war, bevor ihr ein neues Leben mit ihm angefangen habt. Das ist früher. Das ist das alte Leben. Das ist nicht das neue Leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit. Und sie lästern. Und es ist so eindeutig, dass Petrus sagt, okay Leute, das war früher. Das Saufen war früher. Die Partys, wo ihr euch einfach volllaufen lassen habt und eure Freunde auch, das war früher. Klar, ihr habt das alles gemacht. Klar. Aber das ist Vergangenheit. Jetzt seid ihr in Jesus. Jetzt seid ihr ein neuer Mensch. Jetzt seid ihr anders. Jetzt müsst ihr das nicht mehr mitmachen. Und klar, die Leute lästern darüber. Die Leute sagen, hier, XY kommt gar nicht mehr mit auf Partys, dies, das, Zelten am Baggersee. Auch nicht mehr. Was soll das? Kannst wohl gar keinen Spaß mehr haben. Natürlich, das ist ganz normal. Das war damals nicht anders als heute. Das war zu Petrus Zeit nicht anders als heute. Wenn du einmal aussteigst aus diesem Strom der Heillosigkeit, wie Petrus das nennt, letztendlich ist das alles so ein Leben, was letztendlich in den Abgrund führt irgendwann. Aber du bist da ausgestiegen, du bist abgesprungen. Du hast gesagt, alles klar, ich steige aus, Leute, tschüss. Viel Spaß noch auf der Reise, ich bin jetzt woanders. Ich bin jetzt bei Jesus. Klar, das kommt nicht immer gut an. Aber es ist richtig so. Es ist gut so, dass wir nicht mehr dort sind. Und das ist die Vergangenheit. Und das ist nicht mehr heute. Ja. Gut, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Überblick gekriegt. Wir waren im Alten Testament. Wir haben uns so ziemlich alles angeguckt, obwohl es noch viel, viel mehr gibt. Wir waren heute im Neuen Testament. Ihr habt sehr viel mit mir gelesen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen ungefähren Eindruck, so einen Überblick, was die Bibel insgesamt zum Thema Drogen sagt. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste für euch, was ich jetzt einfach mal versuche, ist es Folgendes. Alkohol ist absolut nicht verboten in der Bibel. Absolut nicht. Christen dürfen Alkohol trinken? Ja. Absolut. Aber sie müssen auf sich selber gucken. Und sie müssen es selber vor Gott verantworten. Und vor allen Dingen dürfen wir uns nur in diesem, wir dürfen nur bis zu einem bestimmten Punkt trinken. Und zwar an einem Punkt, wo wir noch nüchtern sind. Du sagst dir, ja, wie soll das gehen mit Alkohol? Wie kann ich Alkohol trinken und noch nüchtern sein? Doch, ich denke, das geht. Und natürlich, das ist wenig. Das ist wenig, was man dann trinkt. Aber dann bestellt man sich halt noch eine Cola oder so. Was war das? Scheiß drauf. Das habe ich ständig gemacht. Das ist völlig egal. Und so ein bisschen ging es mir damals auch wie Jojo, zwar vielleicht nicht ganz so krass, aber so ein bisschen bin ich auch aus diesen Dingen abgesprungen. Letztendlich war das auch ein bisschen ein Stück schon meines Lebens geworden. Und ein bisschen haben meine Freunde auch geguckt, wie jetzt, du bestellst eine Cola. Weil ich habe nie eine Cola bestellt. Ne? Und natürlich war es erstmal komisch, aber sie haben sich ruckzuck dran gewöhnt. Und irgendwann war es gar kein Ding. Und eigentlich haben sie mich sogar irgendwann dafür bewundert. Ja, das war das Kranke dabei. Ne? Die haben gesagt, boah, es ist voll krass, finde ich, dass du da einfach so gar nichts mehr trinkst und so. Du warst früher immer der Besoffenste von uns allen. Das ist so total cool. Ich habe das 2 Jahre lang gemacht und bei der Bundeswehr, gerade kurz vor der Bundeswehr, habe ich aufgehört zu trinken. Ich habe nichts mehr getrunken. Und gerade da war es einfach voll cool, weil es hat, wie Marius letztes Mal auch Zeugnis gegeben hat, ne? Leute sprechen dich an. Das ist ein Aufhänger. Das ist ein Hingucker. Leute sagen, hä, warum hast du nur eine Cola in der Hand? Alle haben hier ein Bier. Was ist los mit dir? Du sagst, ja, weißt du, bin abgesprungen. Bin nicht mehr am Start. Bin Christ. Ich glaube an Jesus und so. Und das geht wirklich. Bei der Bundeswehr haben die versucht, mich die ganzen Monate, wo ich da war, dazu zu bringen, mal ein Bier zu trinken. Das war sozusagen deren Hobby. Ja? Sie wussten von Anfang an, Stefan trinkt kein Bier und auch nichts anderes. Und ab da haben sie sich irgendwie vorgenommen, Stefan muss jetzt mal ein Bier trinken. Und dann haben sie ständig, ne, hey, trink doch eins mit uns mit und oh, hier und so, ne, und die ganze Zeit. Und ich fand es einfach nur witzig eigentlich. Es war irgendwie echt süß. Sie haben es nicht geschafft. Und es war okay. Es war völlig okay. Also, wie gesagt, ich denke, was die Bibel klar sagt, ist, wir müssen uns vor diesem Zustand hüten, wo wir nicht mehr Herr der Lage sind, wo wir berauscht sind. Jetzt fragt ihr mich, Stefan, wann fängt denn das an? Das kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung, wie viel du brauchst. Ich weiß, wie viel ich brauche, aber ihr müsst früh genug aufhören. Und wenn ihr jemand seid, so wie ich damals war, der nicht aufhören kann, der immer weiter trinken muss, das gibt es auch, ne? Das ist so wie wenn Süßigkeiten vor dir stehen oder Chips und du sagst, eigentlich mache ich ja Diät, ne? Und du kannst nicht mehr aufhören, bis diese beschissene Tüte alle ist. Und so geht es manchmal natürlich auch bei Alkohol oder bei anderen Drogen, ne? Du pfeifst es dir rein und du, keine Ahnung, hast keinen Bock mehr aufzuhören. So, ne? Dann muss ich dir raten, dann lass es ganz, ehrlich. Das ist das Beste. Wenn du weißt, ich habe das nicht im Griff, wenn ich einmal anfange, höre ich erst auf, wenn ich halb tot am Boden liege, dann muss ich dir sagen, dann lass es. Dann lass es echt. Lass es von mir aus für 1 Jahr, lass es von mir aus für 2 Jahre oder für immer. Wichtiger ist das andere, dass du Jesus nachfolgst, dass du einen klaren Kopf hast, dass du sein Reden hören kannst, dass du dich davor bewahrst, Scheiße zu bauen in diesem Zustand, dass du nicht zulässt, dass andere mit dir Scheiße bauen in diesem Zustand. Das sage ich vor allem den Mädchen, weil es ist so. Ich kenne mich, ich kenne andere Jungs, ich kenne andere Jungs von früher. Ich weiß, was die machen würden mit besoffenen Mädchen. Ich will keine Angst machen, aber ich weiß, dass es so ist und dass Jungs euch besoffen machen wollen, gerne. Ich weiß sogar von Leuten, denen Jungs was noch ins Bier geschüttet haben, sozusagen. Noch irgendwelche K.O.-Geschichten. Also, wirklich vorsichtig damit. Aber wie gesagt, es gibt kein Verbot, das gibt es nicht. Und damit müssen wir versuchen, so gut wie möglich zu leben, in der Verantwortung vor Gott. Das ist wie bei einigen Dingen so in der Bibel und im christlichen Glauben. Ja. Gut. Wie gesagt, lass uns beten. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gleich. Fragt immer wieder, wenn ihr hier seid, sprecht Dominik an, sprecht Ruben an, sprecht Vanja an, sprecht Laura an und Jessie, solange sie da ist und egal, ne? Sprecht uns an, wenn ihr sagt, oh, ich habe ein Problem damit, könnt ihr mal für mich beten? Ja, wir haben übelst Bock damit, also darüber mit euch zu beten. Und ja, gut, lass uns das jetzt auch tun. Jesus, ich danke dir, dass du, du bist nicht der Fitnesspapst oder so. Du bist auch nicht der Gesundheitsguru oder Ja, Jesus, ich danke dir, dass du letztendlich uns die Entscheidung überlässt, Herr. Und dass du uns nur ganz klar davor warnst, Jesus, in welchen Zustand wir nicht kommen sollen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns so klar zeigst, eigentlich, wie wichtig das ist, nüchtern zu bleiben, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem von uns dabei hilfst, Herr. Jesus, dass wir, ja, vor allem, wenn wir nicht damit umgehen können, wenn wir merken, wir haben das nicht im Griff, Jesus, wenn wir merken, das zieht uns so an, als ob das irgendwie, ja, uns beherrschen will oder so, Jesus, hilf uns, die Finger einfach von dem Kram zu lassen, Jesus. Wir wollen uns gar nicht erst in diese Situation bringen, dass irgendetwas über uns herrscht, schon gar keine Droge, Jesus, und wir bitten dich, Herr, dass du uns bewahrst, Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Geschwister bewahrst, Jesus, dass du unsere Familien bewahrst, Jesus, und wir sehen den Schaden, der entsteht durch Drogen hier in dieser Welt. Wir sehen die, wir sehen so viel einfach, ja. Wir sehen die Ehescheidung, Jesus. Wir sehen, dass Leute fremd gehen, wenn sie auf Droge sind, Jesus. Wir sehen, dass Leute sogar töten, wenn sie auf Droge sind, Jesus. Wir sehen, dass Menschen vergewaltigt werden, dass Kinder missbraucht werden, dass, Jesus, wir sehen so viel Müll, der teilweise einfach dadurch entsteht, dass diese Grenzen fallen, die Menschen normalerweise haben. Jesus, und wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, auf einer guten Spur mit dir zu bleiben, Jesus. Hilf du uns einfach echt im Herzen bei dir zu sein. Und dieses neue Leben, was du uns gegeben hast, zu leben. Und das alte Leben wirklich hinter uns zu lassen, Jesus. Mit diesem ganzen heillosen Bullshit, der da war, Herr. Wir wollen wirklich einen Cut machen. Wir wollen wirklich dir nachfolgen. Wir wollen uns auf die guten Dinge konzentrieren. Und wir bitten dich, dass du die Menschen in Hannover in den Köpfen irgendwie, dass du ihnen Klarheit schenkst, dass du sie aufweckst aus ihrem Rausch, Jesus. Und wir bitten dich, dass immer mehr Leute einfach zu dir finden können in dieser Stadt, Jesus. Gerade die Säufer, Herr. Gerade die Drogis, Jesus. Gerade die Junkies, Herr. Wir danken dir für die Arbeit vom neuen Land, Jesus, die so verbunden sind mit uns. Herr, wir bitten dich, dass du sie segnest, wo sie Drogentherapie machen. Jesus, wo sie jeden Tag mit Menschen arbeiten, denen es scheiße geht, weil sie auf Droge sind, Jesus. Jesus, wir bitten dich für Menschen, die in den Psychiatrien arbeiten, mit Leuten, die auf irgendwelchen Trips hängen geblieben sind, Jesus. Herr, wir bitten dich einfach, dass du Menschen rausholst aus ihrer Gefangenheit, Herr. Ob das jetzt Drogen ist oder irgendwas anderes, Jesus, wir bitten dich so sehr, dass du wirkst hier in Hannover, Jesus, in unserer Stadt. Und dass wir so klar leuchten können, weil wir uns einfach raushalten aus diesem Kram. Dass wir einfach so ein krasses Zeugnis sind, Jesus, weil wir widerstehen können, weil wir, ja, clean bleiben können, weil wir den Scheiß nicht brauchen. Jesus, bitte hilf uns. Mach unser Zeugnis stark, Herr. Lass du unser Licht leuchten, Jesus. Hilf du uns, salzig zu sein, Herr. Und wenn das heißt, dass wir nicht trinken, Jesus. Wenn das heißt, dass wir, ja, andere Sachen schon gar nicht mitmachen, Herr. Jesus, wir wollen es dir zuliebe tun, Herr, und weil wir dich lieben, Jesus. Und weil wir wünschen, dass Menschen aufmerksam werden, dass Menschen sehen, dass wir anders sind, Herr. Schon alleine deswegen, Jesus. Amen.
Gibt es so noch irgendwelche Fragen? Auch gerne an die anderen Mitarbeiter. Irgendwas, was euch eingefallen ist? Oder irgendeine Unstimmigkeit, was ich gesagt habe oder so, was ihr irgendwie gemerkt habt, das ist irgendwie komisch. Ansonsten sprecht es einfach an. Wir sind ja noch ein bisschen hier. Cool, danke, dass ihr zugehört habt.